ARD.
Und jetzt in HR Info. Wissenswert. Phänomene, Personen und Perspektiven.
Beim Klimaschutz verfolgt Deutschland ein ehrgeiziges Ziel: Klimaneutralität bis 2045. Und das Geld für den Klimaschutz, wo kommt das eigentlich her? Sollen wir neue Kredite aufnehmen, also Schulden machen fürs Klima? An dieser Frage entzünden sich heiße Debatten. Besonders seit dem Desaster um den Bundeshaushalt 2024, als auf einmal 60 Milliarden fehlten. Was spricht für eine Neuverschuldung zur Finanzierung von Klimaschutz? Was dagegen? Das haben sich Thorsten Schweinhardt und Judith Kösters aus der hr-Klimaredaktion auch gefragt. Und interessante Antworten eingeholt. Von Ökonomen, Klimaforschern und aus dem Ethikrat. Als erstes lassen Sie aber den Finanzminister sprechen.
Wir haben intensiv gearbeitet und wir können hier heute vor Sie treten mit dem klaren Signal: Diese Koalition ist handlungs- und einigungsfähig, auch bei sehr schwierigen Aufgaben.
Bundesfinanzminister Christian Lindner hat nicht übertrieben. Der Bundeshaushalt für das Jahr 2024 war eine äußerst schwierige Aufgabe, wohl die anstrengendste Haushaltsaufstellung seit langem. Nach zähen Streitigkeiten hatte sich die Ampel im November 2023 endlich auf einen Etat geeinigt. Für den Klimaschutz sah der Haushaltsentwurf unter anderem eine beachtliche Finanzspritze vor, bereitgestellt aus übrig gebliebenen Corona-Hilfsgeldern. Damit sollte der Klima- und Transformationsfonds ordentlich aufgefüllt werden.
Der Klima- und Transformationsfonds, KTF, ist ein Sondervermögen und soll als Finanzierungsinstrument einen zentralen Beitrag leisten zur Erreichung der energie- und klimapolitischen Ziele. 2010 wurde der Klima- und Transformationsfonds eingerichtet, damals noch unter dem Namen Energie- und Klimafonds. Aus dem KTF sollen unter anderem der Ausbau erneuerbarer Energien, die Elektromobilität und der Umbau der Industrie hin zur CO2-Neutralität finanziert werden.
Alles schien zu passen, bis das Urteil des Bundesverfassungsgerichts kam. Doris König, Vorsitzende Richterin, stellte fest:
Damit verringern sich rückwirkend die dem Klima- und Transformationsfonds zur Verfügung stehenden Finanzmittel um 60 Milliarden Euro.
60 Milliarden Euro, die ursprünglich als Sondervermögen während der Corona-Krise bewilligt worden waren. Das Geld wurde dann aber doch nicht ausgegeben. Ja, umso besser, dachte man sich in der Bundesregierung, dann stecken wir die Milliarden stattdessen in den Klimaschutz. Doch das Bundesverfassungsgericht entschied, nein, das geht so nicht. Sondervermögen dürfen nicht einfach so für andere Zwecke umgewidmet werden. Das bedeutete in der Praxis, im Bundeshaushalt von 2024 klaffte plötzlich eine riesige Lücke. Die galt es zu stopfen. Bloß wie? Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck?
Das gelingt durch verschiedene Operationen.
Oha, Operationen, das klingt schmerzhaft. Und Bundeskanzler Olaf Scholz ergänzte:
Es geht auch um Kürzung und Einsparung. Die machen wir nicht gerne, klar. Sie sind aber nötig.
Vor allem Klimaschutzverbände befürchteten Schlimmes. Denn die Praxis hat leider gezeigt, beim Klimaschutz ist die Politik oft besonders schnell mit Kürzungen bei der Hand, weil die Folgen so weit in der Zukunft liegen. Aber als der nachgebesserte Bundeshaushalt dann im Februar 2024 verabschiedet wurde, zeigte sich, ein Kahlschlag beim Klimaschutz war es zum Glück nicht. Klimaforscher Niklas Höhne vom New Climate Institute bewertet den neuen Haushalt so:
Es sind ein paar Förderungen gekürzt worden, wie zum Beispiel für E-Autos, und ein paar andere Sachen sind weggefallen, aber sehr wichtige Dinge sind geblieben, wie zum Beispiel die Förderung für die Heizungen und auch für Wasserstoff. Auch die Finanzierung für die Bahn ist gewährleistet, das ist gut.
Zufrieden ist Niklas Höhne mit der Klimapolitik der Bundesregierung deshalb aber noch lange nicht. Angesichts der sich immer weiter verschärfenden Klimabedrohung bewege sich noch immer viel zu wenig und vor allem zu langsam.
Wir rasen in die Klimakatastrophe und da muss man eigentlich die eigenen Interessen ein bisschen hinten anstellen und sich zusammenraufen und konsequent handeln. Und genau das passiert gerade nicht. Man verliert sich im Klein-Klein, beharrt auf seinen Lieblingsthemen und so kommen wir nicht weiter. Das ist sehr enttäuschend.
Die 60 Milliarden, auf die die Bundesregierung ursprünglich gesetzt hatte, sind aus dem Spiel. Trotzdem betont Bundeskanzler Olaf Scholz:
Das zentrale Instrument des Bundes für den klimaneutralen Umbau unseres Landes bleibt der Klima- und Transformationsfonds.
Jeder Euro, den wir nicht in Klimaschutz stecken, wird uns in Zukunft teuer zu stehen kommen. Führt man sich vor Augen, was die Klimakrise bereits gekostet hat und vielleicht noch wichtiger, was sie uns in Zukunft noch kosten wird, dann wird sehr deutlich, dass in Klimaschutz investiertes Geld nicht nur der Wirtschaft, sondern der Gesellschaft insgesamt hilft. Auf der Internetseite der Bundesregierung kann man dazu Folgendes lesen.
Mindestens 145 Milliarden Euro Schäden sind zwischen 2000 und 2021 durch die Folgen des Klimawandels entstanden. Je nachdem, wie der Klimawandel fortschreitet, liegen die zukünftigen Kosten bis 2050 zwischen 280 und 900 Milliarden Euro. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Instituts für ökologische Wirtschaftsforschung, IÖW, aus dem Jahr 2023. Todesfälle durch Extremwetter, die Belastung von Ökosystemen, der Verlust von Artenvielfalt und eine schlechtere Lebensqualität sind dabei nicht einberechnet.
Wäre dann nicht die naheliegendste Lösung, sich jetzt so schnell wie möglich wieder finanziellen Spielraum zu schaffen, und zwar über Kredite? Für Tom Krebs, Professor für Makroökonomie an der Universität Mannheim, ist die Antwort ganz klar.
Wir können und sollten zusätzliche Investitionen in die Zukunft dieses Landes teilweise mit Krediten finanzieren. Das macht jede Unternehmerin und jeder Unternehmer so.
Stimmt, Firmen machen das so, der deutsche Staat allerdings nicht oder nur sehr begrenzt. Bundesfinanzminister Lindner nennt den Grund.
Weil die Orientierung an der Schuldenbremse für uns weiter von großer Bedeutung ist.
Das Stichwort hier heißt Schuldenbremse, der heilige Gral des Finanzministeriums und eng verbunden mit der berühmten schwarzen Null. Aber was genau bedeutet diese Schuldenbremse eigentlich? Wen soll sie bremsen und warum?
Seit 2009 ist die sogenannte Schuldenbremse im Grundgesetz verankert, Artikel 109 und 115. Sie begrenzt Deutschlands Staatsverschuldung und legt fest, wie hoch sich Bund und Länder pro Jahr neu verschulden dürfen. Die Neuverschuldung des Bundes darf seit 2016 nicht mehr als 0,35% des Bruttoinlandsprodukts betragen. Außerdem besagt die Schuldenbremse, Haushalte von Bund und Ländern sind grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen.
In der Summe soll eine Neuverschuldung vermieden und ein nahezu ausgeglichener Haushalt erreicht werden, die sogenannte schwarze Null. Ähnlich wie die Bremse am Auto soll die Schuldenbremse verhindern, dass wir in einen Crash hineinrasen. Bezogen auf Deutschland wäre das der Staatsbankrott. In ihrer aktuell gültigen Form verbietet die Schuldenbremse deshalb eine Aufnahme neuer Kredite, auch für den Klimaschutz. Das soll den Staat davor schützen, finanziell handlungsunfähig zu werden. Auf der anderen Seite hat der Staat aber auch die Verantwortung, die natürlichen Lebensgrundlagen künftiger Generationen zu schützen. So steht es im Grundgesetz im Artikel 20a. Immer mehr Stimmen rufen inzwischen nach einer Reform der Schuldenbremse, nicht nur in Sachen Klima. Auch das Gremium der Wirtschaftsweisen fordert in seinem Gutachten für die Bundesregierung mehr Möglichkeiten, neue Schulden aufzunehmen.
Die aktuelle Ausgestaltung der Schuldenbremse beschränkt die fiskalischen Spielräume für zukunftsgerichtete Ausgaben unnötig stark.
Die Reform solle aber kein Freibrief zum Schuldenmachen sein, schränkt Wirtschaftsweise Veronika Grimm ein.
Ich glaube, es ist ganz gefährlich, dazu sagen, jetzt machen wir mal die Schleusen auf und machen ganz viel Schulden, weil am Ende nützt das den Akteuren von heute und nicht zukünftigen Generationen.
Ökonom Tom Krebs widerspricht. Seiner Meinung nach wäre es ein unverzeihlicher Fehler, nicht heute schon in die Zukunft zu investieren. Nicht nur, aber auch über Kredite. Wenn wir das jetzt versäumen, hätte das seiner Meinung nach katastrophale Folgen.
Der Wirtschaft wird es schlecht gehen, weil die notwendigen Investitionen in die Zukunft dieses Landes nicht getätigt worden sind. Den Menschen wird es nicht gut gehen, weil es Reallohnverluste geben wird und die Unsicherheit steigt. Und am Ende wird es auch dem Klima nicht gut gehen, weil Produktionsstätten ins nicht-europäische Ausland verlagert werden und dort dieselben Produkte klimaschädlich produziert werden.
Auch Klimaforscher Niklas Höhne ist dafür, jetzt zu investieren und nicht erst später.
Jetzt sind wir am Anfang der Transformation, deswegen müssen wir jetzt Geld ausgeben, damit wir das hinbekommen.
Aber ist diese Diskussion überhaupt zielführend? Schließlich lässt die Schuldenbremse, so wie sie aktuell gilt, sowieso keine Neuverschuldung zu, oder? Na, ganz so stimmt das nicht. Es gibt eine Ausnahmeregelung, mit der die Schuldenbremse vorübergehend ausgesetzt werden kann. Nämlich in einer Krisensituation. In Artikel 115 Grundgesetz heißt es dazu:
Im Falle von Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen, können diese Kreditobergrenzen aufgrund eines Beschlusses der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages überschritten werden.
Der Staat darf sich trotz Schuldenbremse also höher verschulden, wenn er sich in einer außergewöhnlichen Notsituation befindet. Eine solche Situation stellte die Corona-Pandemie dar und auch der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine wurde als außergewöhnliche Notlage bewertet. In beiden Fällen nahm die Bundesregierung erheblich höhere Kredite auf und stellte Sondervermögen bereit. Und was ist mit der Klimakrise? Ist die nicht eine mindestens ebenso bedrohliche Situation? Klimaforscher Niklas Höhne sieht das so und fordert deshalb die Einrichtung eines Sondervermögens Klimaschutz außerhalb des regulären Haushalts, ähnlich wie es die Regierung zuletzt für die Corona-Hilfen und zur Sanierung der Bundeswehr getan hatte.
Wir müssen in einen Krisenmodus schalten und das ist halt sehr wichtig. Und da ist für mich auch wichtig, ein Sondervermögen auch für Klimaschutz zu machen.
Das würde bedeuten, Schulden machen fürs Klima, gerechtfertigt durch die außergewöhnliche Notsituation der Klimakrise. Dieser Auslegung der Schuldenregeln will sich Ökonomin Veronika Grimm allerdings nicht anschließen. So bedrohlich die Klimakrise auch sein mag, für die Wirtschaftsweise rechtfertigt sie keine Ausnahme von der Schuldenbremse.
Ja, die Ausnahmeregel von der Schuldenbremse, die kann man ziehen, berechtigterweise, wenn eine unvorhergesehene Notlage eintritt, die die finanziellen Spielräume, die man in normalen Zeiten hat, komplett überlastet. Der Klimaschutz ist aber keine unvorhergesehene Krise. Der Klimaschutz ist eine langfristige, dauerhafte Aufgabe. Und gerade deshalb muss man eben darauf achten, dass auch die fiskalische Tragfähigkeit erhalten bleibt. Also der Staat zu jedem Zeitpunkt handlungsfähig bleibt.
Am Ende sei keinem damit gedient, wenn sich der Staat wieder und wieder verschulde, selbst bei so wichtigen Anliegen wie dem Klimaschutz. Außerdem warnt Veronika Grimm, hinter der Forderung nach dem Aufweichen der Schuldenbremse steckten oft ganz andere Motive.
Die Verfechter eines starken Staats und einer hohen Verschuldung, die haben schon immer jedes Thema, das die Gesellschaft gerade bewegt, gekapert, um zu behaupten, dass höhere Verschuldung eben die Lösung dieses Problems sei. Und aktuell ist es eben der Klimaschutz.
Für eine Reform der Schuldenbremse bräuchte es eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und im Bundesrat. Zuletzt brachten SPD und Grüne eine Lockerung der Schuldenbremse ins Spiel. Auch Teile der CDU zeigten sich dafür zumindest prinzipiell offen. Eines der häufigsten Argumente gegen das Aufnehmen von Krediten ist, die Schulden tun uns in der Gegenwart nicht weh, werden aber künftige Generationen belasten. Deshalb müsse man bei der Frage nach neuen Schulden auch unsere Kinder und Enkel mitdenken, die das Geld ja irgendwann zurückzahlen müssen, so Veronika Grimm.
Und dann hat man der zukünftigen Generation Probleme hinterlassen aufgrund der hohen Verschuldung und der geringeren finanzpolitischen Spielräume, die sie dann in Zukunft haben, um Krisen zu meistern. Und man hat für ihre Zukunft am Ende dann doch nichts getan.
Makroökonom Tom Krebs dagegen meint, andersrum wird ein Schuh draus. Es gelte, jetzt Geld in die Hand zu nehmen, nicht wenn es zu spät ist.
Wir würden uns an unseren Kindern versündigen, wenn wir jetzt nicht in die Zukunft dieses Landes investieren und ihnen dann eine kaputte Wirtschaft und ein zerstörtes Klima übergeben.
Klimainvestitionen und ein ausgeglichener Haushalt, wie kann das zusammengehen? Für Veronika Grimm spielt dabei ein Werkzeug eine besonders tragende Rolle.
Das effektivere Instrument für den Klimaschutz ist die CO2-Bepreisung.
Also die Abgaben, die in Deutschland und auf EU-Ebene für den Verbrauch von Strom, Gas, Öl und Benzin fällig werden, weil dadurch das Treibhausgas CO2 freigesetzt wird. Ein Instrument, das den Staat streng genommen erstmal überhaupt nichts kostet. Im Gegenteil, die CO2-Bepreisung generiert Einnahmen.
Für jede ausgestoßene Tonne Treibhausgas werden in der Industrie und zunehmend auch in Privathaushalten Abgaben fällig. Dadurch soll das Ausstoßen von CO2 in großen Mengen unattraktiv gemacht werden. 2023 hat der deutsche Staat 18 Milliarden Euro durch die CO2-Bepreisung eingenommen.
Auch die zahlreichen Klimaschutzprogramme finanziert der Bundeshaushalt 2024 größtenteils aus den Einnahmen aus den CO2-Abgaben. Wirtschaftsweise Veronika Grimm ist überzeugt, das Verteuern von CO2 ist der stärkste Hebel für mehr Klimaschutz, gerade in der Wirtschaft.
Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, die CO2-Bepreisung als Leitinstrument zu etablieren, weil es ja darum geht, die Gesamtheit der Wirtschaft, auch alle kleineren Akteure, alle Haushalte, alle großen Unternehmen in die Richtung Klimaschutz zu bewegen. Und das wird man durch Fördermaßnahmen nie hinbekommen. Da fallen viele kleinere Unternehmen bei runter. Und wenn man es über die CO2-Bepreisung macht, dann lohnen sich eben die klimafreundlichen Geschäftsmodelle von selbst und dann steuern alle um.
Klimapolitisch gilt die CO2-Bepreisung durchaus als sinnvoll. Doch sie hat einen Nachteil. Auch die Verbraucherinnen und Verbraucher zahlen dadurch viel Geld. Für teureres Heizöl, erhöhte Gas- und Benzinpreise und allgemein für höhere Preise durch gestiegene Transport- und Produktionskosten. Und längst ist EU-weit festgelegt, die CO2-Abgaben werden in den kommenden Jahren stetig weiter steigen. Um hier vor allem ärmere Haushalte zu entlasten, hatte die Bundesregierung in ihrem Koalitionsvertrag eigentlich die Einführung eines Klimageldes versprochen. Allerdings machte Bundesfinanzminister Christian Lindner Anfang 2024 klar, vorerst werde das Klimageld nicht ausgezahlt. Klimawissenschaftler Niklas Höhne.
Und jetzt ist halt die große Frage, wo kommt das Geld her? Und man hat das Geld quasi schon ausgegeben in dieser Legislaturperiode und hat nichts mehr übrig.
Die Einnahmen flossen direkt in den Klima- und Transformationsfonds. Damit wurden Förderprogramme wie Zuschüsse beim Heizungstausch oder Subventionen für den Aufbau der Wasserstoffwirtschaft finanziert. Dadurch, so die Begründung der Ampelregierung, könne das Geld nicht nur in diesem Jahr, sondern in dieser Legislaturperiode nicht mehr an die Bürgerinnen und Bürger zurückgegeben werden. Und das, obwohl als gesichert gilt, die CO2-Abgaben vergrößern die soziale Ungleichheit in Deutschland. Sie belasten ärmere Haushalte stärker als reichere. Ein Klimageld könnte das zumindest teilweise abfedern, ist aber politisch momentan nicht drin. Ein gravierender Fehler im System, meint auch Matthias Kalkuhl, Klimaökonom am Berliner Mercator-Institut.
Wir haben eigentlich in Deutschland seit vielen Jahren eine Art implizites Dogma, dass der Klimaschutz alles aus dem KTF, aus dem Klimatransformationsfonds finanziert werden soll, sprich aus den Einnahmen der CO2-Bepreisung. Und ich glaube, das ist das Grundproblem. Wir haben einen Haushalt, der eigentlich nichts für Klimaschutz ausgeben will, sondern nur das für Klimaschutz ausgeben will, was aus der CO2-Bepreisung kommt.
Es geht bei dieser Diskussion eben nicht nur um Finanzierungsmöglichkeiten. Mindestens genauso wichtig ist es, dass Klimaschutz politisch gestärkt und dabei sozial gerecht gedacht wird. Das betont auch Matthias Kalkuhl.
Insofern fehlt da eigentlich das Konzept, wie machen wir die CO2-Bepreisung sozial gerecht? Wie machen wir sie fit für deutlich höhere Preise? Wie können wir das so ausgestalten, dass es auch dazu keinen sozialen Verwerfungen kommt?
Wie gelingt es, die Lasten der notwendigen Maßnahmen zum Schutz des Klimas sozial gerecht auf alle zu verteilen? Eine Frage, mit der sich auch der Deutsche Ethikrat beschäftigt hat. Das Gremium berät die Bundesregierung auch in Klimafragen. Im März diesen Jahres veröffentlichte der Ethikrat eine Stellungnahme zu den Themen Klimagerechtigkeit und Verantwortung. Unter anderem empfiehlt der Ethikrat der Bundesregierung die CO2-Bepreisung ausdrücklich als Werkzeug, um die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens zu erreichen. Der Rat stellt aber auch fest,
dabei ist innergesellschaftliche Gerechtigkeit zu gewährleisten. Zum Beispiel durch den ausgleichenden Effekt einer pauschalen Pro-Kopf-Rückvergütung aus der CO2-Bepreisung an alle Einwohnerinnen und Einwohner.
Sprich, das von der Bundesregierung angedachte Klimageld. Wie der Staat seine Bürger außerdem bei der Klimawende unterstützen könnte, dazu lohnt sich auch ein Blick auf die Konzepte anderer Länder. Makroökonom Tom Krebs verweist auf die Vereinigten Staaten.
In den USA hat die Regierung mit dem Inflation Reduction Act ein riesiges Förderprogramm aufgelegt. Und dieses Programm hilft und unterstützt die Menschen und Unternehmen in der Klimatransformation. Es hilft ihnen also, sich klimafreundlich zu verhalten und die notwendigen Investitionen zu tätigen.
Auch die Bundesregierung versuche Ähnliches, aber viel kleiner und zögerlicher. Und am Ende scheitere es immer an der Finanzpolitik, sagt der Ökonom Tom Krebs. Aus der Wirtschaft kommt immer deutlicher der Ruf nach mehr Mut und konsequenterem Handeln in der Klimapolitik. Im Januar diesen Jahres veröffentlichten über 50 deutsche Unternehmen einen Brandbrief an die Bundesregierung. Unter anderem der Industriekonzern ThyssenKrupp, der Sportartikelhersteller Puma und der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport. Darin bekennen sich die Unternehmen zur Klimatransformation, bescheinigen der Politik aber zu große Zögerlichkeit bei längst notwendigen Reformen. Zitat aus diesem Brief:
Andere Staaten wie China und die USA investieren gewaltige Summen in die Transformation. Bei uns dagegen herrschen Unsicherheit und Skepsis. So wird die größte industrielle Transformation seit 100 Jahren nicht in Deutschland stattfinden.
Stattdessen brauche es einen Schulterschluss der demokratischen Parteien sowie verlässliche und langfristig wirksame Entscheidungen. Die Politik müsse jetzt die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gestalten. Dazu gehört für die Unternehmen unter anderem das Einberufen einer Transformationskommission aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft, wettbewerbsfähige, sprich niedrigere Energiepreise und eine Weiterentwicklung der Schuldenbremse. In dem Brandbrief der Unternehmen heißt es weiter:
Die Transformation der Wirtschaft wird massive, vor allem finanzielle Ressourcen benötigen. Wir fordern deshalb einen haushaltspolitischen Rahmen, um Investitionen hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft zu ermöglichen.
Ist die Lockerung der Schuldenbremse ein gangbarer Weg? Fest steht, umso weniger jetzt gegen die Klimakrise getan wird, desto höher wird die Rechnung am Ende ausfallen, die uns und unseren Nachkommen präsentiert werden wird. Fürs Klima und die notwendige Transformation in neue Energie- und Wirtschaftsformen sind heute umfangreiche Investitionen in die Zukunft notwendig. Viele Experten aus Wirtschaft und Klimaforschung halten Kredite, um neue Finanzspielräume zu schaffen, für ein Werkzeug, über das es sich zumindest lohnt, mit neuer Offenheit zu diskutieren. Den Experten ist aber auch klar, Schulden fürs Klima sind, wenn überhaupt, nur ein Teil der Lösung. So spricht sich Klimaforscher Niklas Höhne sehr für ein Klimasondervermögen aus, nennt aber noch weitere Maßnahmen, die ihm ebenso wichtig sind.
Die umweltschädlichen Subventionen abbauen, also nicht Geld für das Falsche ausgeben, offensichtliche Maßnahmen umsetzen wie ein Tempolimit oder die Abstandsregeln bei den Erneuerbaren aufzuheben, den CO2-Preis hochzufahren. Und wenn wir das alles gemacht haben, dann noch zusätzlich ein Sondervermögen.
Und diese Mittel könne man dann investieren in nachhaltige und vor allem in wirksame Zukunftsprojekte. Niklas Höhne nennt hier beispielsweise die klimafreundliche Sanierung von öffentlichen Gebäuden.
Da könnte die Bundesregierung bei den bundeseigenen Gebäuden direkt anfangen. Also Verwaltungsgebäude, Schulen, Krankenhäuser, alles, was öffentlich ist, sofort rangehen und zu investieren. Das ist immer gut, das ist gut für die Wirtschaft, das ist viele Arbeitsplätze und das wird sich zurückzahlen eben dadurch, dass die Gebäude weniger Energie verbrauchen. Das ist immer eine gute Investition.
Wirtschaftswissenschaftlerin Veronika Grimm ist zwar gegen eine Neuverschuldung im Krisenmodus, aber das heißt für sie nicht, dass der Staat kein Geld in Klimaschutzmaßnahmen investieren sollte.
Natürlich wird es uns was abverlangen, Klimaschutz zu betreiben. Das kann man nicht wegreden.
Sie empfiehlt beispielsweise den Ausbau der Wasserstoffwirtschaft mit staatlichen Mitteln sowie den Import von grünem, also klimafreundlich produziertem Wasserstoff.
Und das würde dann die Industrien in Deutschland in die Lage versetzen, tatsächlich auf der Basis von klimaneutralen Prozessen zu produzieren, eben durch importierten Wasserstoff und darauf basierenden Energieträgern, der eben im Ausland viel günstiger herzustellen ist als bei uns.
Auch Makroökonom Tom Krebs hat klare Handlungs- und Investitionsvorschläge. Zuallererst brauche es die Verlängerung der Strompreisbremse.
Das würde den Menschen Sicherheit geben und den Unternehmen einen Anreiz, in strombasierte und somit klimafreundliche Produktionsweisen zu investieren. Und dann bräuchte es zweitens eine massive Ausweitung der Investitionen in den sozialen Wohnungsbau, der natürlich dann auch klimafreundlich sein muss. Und drittens braucht es zusätzliche Investitionen in den öffentlichen Personennahverkehr.
Wie also lässt sich Klimaschutz in Deutschland nachhaltig und sinnvoll finanzieren? Die Diskussion darüber hat gerade erst richtig begonnen. Eine notwendige Diskussion, die wir unbedingt führen müssen. Und zwar nicht nur für uns selbst. Der Deutsche Ethikrat schreibt:
Die notwendigen Schritte zur Eindämmung des Klimawandels und zur Anpassung an seine Folgen sind aus Gründen der intergenerationellen Gerechtigkeit so schnell wie möglich zu ergreifen. Angesichts der schwerwiegenden Auswirkungen auf die Lebensgrundlagen jüngerer und zukünftiger Generationen ist ein Abwarten, Hinhalten und Hinauszögern ethisch nicht zu rechtfertigen. Die Perspektiven und Interessen junger Menschen und zukünftiger Generationen sollten in der politischen Willensbildung und Entscheidungsfindung ein größeres Gewicht erhalten.
Auf dem Weg zur Klimaneutralität.
Sollen wir Schulden machen fürs Klima? Das war ein hr-info-Wissenswert von Thorsten Schweinhardt und Judith Kösters aus der Klimaredaktion des Hessischen Rundfunks.
ARD